Es ist viele Jahre her, dass ich hier vorne gestanden habe, um zu predigen. Und ich mache das, was ich immer den Leuten sage, die mich fragen, dass sie es nicht tun sollen. Ich werde eine thematische Predigt halten, die natürlich auch was mit mir zu tun hat. Normalerweise sage ich immer, mach das nicht, nimm einen Bibeltext, das bringt mehr, aber hat sich so ergeben. Vergeblich und vergänglich, pflegte der Prediger zu sagen. Vergeblich und vergänglich, alles ist vergebliche Mühe. Der Mensch müht und plagt sich sein Leben lang. Und was hat er davon? Die Generationen kommen und gehen, und die Erde bleibt, wie sie ist. Die Sonne geht auf, sie geht unter, und dann wieder von vorn, immer dasselbe. Jetzt weht der Wind von Norden, dann dreht er und weht von Süden. Er dreht weiter und immer weiter, bis er wieder aus der alten Richtung kommt. Alle Flüsse fließen ins Meer, aber das Meer wird nicht voll. Das Wasser kehrt zu den Quellen zurück und wieder fließt es ins Meer. Du bemühst dich, alles, was geschieht, in Worte zu fassen, aber es gelingt nicht, denn mit dem Hören und Sehen kommst du nie an ein Ende. Doch im Grunde gibt es überhaupt nichts Neues unter der Sonne. Was gewesen ist, das wird wieder sein. Was getan wurde, das wird wieder getan. Sieh her, sagen sie, da ist etwas Neues. Unsinn. Es ist schon einmal da gewesen, lange bevor wir geboren wurden. So beginnt das Buch Prediger im Alten Testament. Jeder Mensch hat seine Schwachstellen. Bei mir ist eine dieser Schwachstellen, wo der Teufel immer wieder so versucht, mich auch von Gott wegzubringen, der Satz, es verändert sich eh nichts. So mindestens einmal im Jahr kommt eine Phase, wo ich auf diesen Satz hereinfalle. Es verändert sich doch eh nichts. Mit dieser Lieblingssünde kämpfst du seit 30 Jahren und noch immer schaffst du es nicht, sie zu lassen. Jetzt gibt es regelmäßig Heilungsgebet, aber wo sind die Wunderheilungen? Wie viel wolltest du abnehmen? Für deinen Bruder betest du schon seit 30 Jahren, aber er will immer noch nichts mit Gott anfangen. Seit Jahren bist du in der Gemeindeleitung, aber mehr als 130 Mitglieder in der Gemeinde sind es immer noch nicht geworden. Und so weiter. Und da geht es natürlich um die Bereiche, die mir wehtun, die was mit mir zu tun haben, wo es um meinen Stolz geht, meinen Selbstwert, mit den Ansprüchen, die ich an mich selber habe, mit meinem Gottesbild und mit vielem anderen. Und die Gedanken kommen ja nicht so plump daher, dass ich sie gleich mitkriege. Sondern es geht um die Situationen, wo ich sowieso schon angeschlagen bin, weil ich frustriert bin über mich, über die Gemeinde, vielleicht auch über Gott. Und diese Gedanken, die so in mir lauern, die werden verstärkt und werden immer lauter. Und irgendwann sind es eben nicht mehr die Stimmen im Hintergrund, sondern sind es Wahrheiten, die sich in meinem Kopf festsetzen. Und dann verändert sich mein Denken. Wenn ich es eh nicht schaffe, diese Lieblingssünde loszuwerden, dann muss ich sie halt in mein Leben einbauen. Jeder Mensch hat sein vorgesehenes Gewicht und es ist sinnlos, dagegen zu kämpfen. Mein Bruder wäre glücklich und zufrieden, vielleicht braucht er Gott eh nicht. Die Erwartungen in der Gemeinde dürfen nicht so hoch sein, dann werden sie auch nicht enttäuscht. Und außerdem tut Gott eh, was er will. Und derzeit will er halt nicht. Dann vermischt sich das noch so mit Bildern von früher, wo ich erfolgreicher, beliebter, schlanker, gläubiger, leistungsfähiger war. Und das Ganze wird immer mehr zu seinem Konglomerat. Und das geschieht ganz langsam, behutsam, so unter der Wahrnehmungsschwelle. Und nach außen verändert sich dabei meistens gar nicht viel. Ich kann immer noch beten. Ich kann immer noch in der Gottesdienstleitung oder in der Gemeindeleitung mitarbeiten. Ich kann dieselben Worte verwenden wie immer. Ich bin recht gut darin, mein Inneres zu verstecken und viele bekommen es gar nicht mit. Und ich bekomme es ja selber auch erst sehr spät mit. Ich merke nur, dass ich unzufrieden bin, frustriert. Und in mir sagt leise diese Stimme immer wieder, du veränderst dich nicht, die anderen verändern sich nicht, die Gemeinde verändert sich nicht. Und wenn du ganz genau hinschaust, ist sogar alles schlechter geworden. Vergeblich und vergänglich, pflegte der Prediger zu sagen. Vergeblich und vergänglich, alles ist vergebliche Mühe. Das ist eine Lüge. Und es geschieht zum Glück immer wieder, dass Gott mich aus dieser Lüge rausholt. Entweder, dass er direkt mit mir redet, oder dass andere, die mich gut kennen, mir sagen, du bist da schon wieder in was hineingefallen. Oder dadurch, dass ich Dinge erlebe, dass ich durchhalte, meine Sachen weitermache und irgendwann plötzlich merke, nein, die Realität ist eine andere. Veränderung ist möglich. Das ist die These der heutigen Predigt. Und die größte Veränderung ist Jesus selbst. Dass Jesus gekommen ist, seine Lehre, sein Tod und seine Auferstehung haben alles verändert. Im Alten Testament steht beschrieben, wie Gott sich einen Menschen ausgewählt hat. Mit diesem Menschen, aus diesem Menschen hat er ein Volk gemacht und mit diesem Volk hat er versucht zu leben und einen Weg zu gehen. Er hat ihnen Gesetze gegeben, er hat ihnen Opfer gegeben, als Möglichkeit, auch mit ihm in Kontakt zu bekommen und auch Fehler zu bereinigen. Das Problem war, dass die Menschen es nicht geschafft haben, auf Dauer an Gott dran zu bleiben. Irgendwann haben sie dann aufgehört, wenn es schwierig wurde, auf ihn zu vertrauen. Diese ganzen Geschichten aus dem Alten Testament, zum Beispiel aus der Zeit, wo sie aus Ägypten geflohen sind und in der Wüste irgendwelche Probleme gekommen sind und sofort sie wieder gesagt haben, oh, warum haben wir das gemacht, warum haben wir diesem Gott geglaubt, das hätten wir nicht tun sollen. Sogar große Könige wie David oder wie Salomo haben angefangen, auch anderen Göttern zuzuhören und andere Götter zu verehren. Auch das mit den Gesetzen hat nicht so wirklich gut funktioniert. Da gibt es das Gebot, den Sabbat zu halten. Und die Menschen haben gedacht, okay, wir wollen das ernst nehmen. Was bedeutet es, wenn da steht, wir sollen den Sabbat halten? Darf ich kochen? Darf ich reisen? Darf ich ernten? Was ist Arbeit und was ist Sabbat? Und dann haben sie versucht, das zu definieren, weil es ja darum ging, ich will ja wissen, was darf ich. Und eine der Definitionen, die sie getroffen haben, ist, 1000 Schritte darf man gehen, mehr nicht. Es darf auch kein Feuer entzündet werden. Und das wurde dann immer feiner ausgefeilt. Was bedeutet das? Was sind 1000 Schritte? Was ist ein Feuer anzünden? Und es führt zum Beispiel heute, das habe ich selber erlebt, dass strenggläubige Juden an einem Sabbat ihr Kind im Krankenhaus nicht besuchen, weil es mehr als 1000 Schritte sind. Oder, dass sie kein Auto fahren. Wenn man ein Auto, den Motor startet, entsteht Verbrennung. Ein Feuer, das darf man nicht. Man darf auch kein Licht einschalten, weil die Glühbirne leuchtet. Ein Verbrennungsprozess, wo Wärme entsteht, das haben sie als Feuer definiert und das darf ich am Sabbat nicht machen. Ich darf auch keinen Kühlschrank öffnen. Dann geht die Lampe im Kühlschrank an. Es entsteht ein Glühen, das ist ein Feuer. Man hat versucht, sehr genau zu regeln, wann übertrete ich dieses Gebot und was muss ich machen, damit ich mich wirklich dran halte. Weil man das ernst nehmen wollte, weil man sagen wollte, ja, ich möchte mich daran halten, aber ich möchte auch verstehen, was es heißt. Und auch aus Angst, weil Gott gesagt hat, wenn ihr das nicht tut, dann werde ich euch auch die Konsequenz spüren lassen. Und aus dieser Angst, etwas falsch zu machen, ging es plötzlich nicht mehr um den Sabbat. Es ging nicht mehr darum, warum hat Gott das getan? Warum? Was hat der Sabbat für einen Sinn? Sondern es ging darum, erfülle ich das? Und es ging noch um mehr. Wenn ich etwas nicht erfülle im Gesetz, bin ich unrein. Aber wenn jemand anders etwas im Gesetz nicht erfüllt, ist er unrein. Und wenn ich Kontakt mit ihm habe, dann werde ich auch unrein. Das heißt, ich muss nicht nur darauf aufpassen, dass ich alles richtig mache, sondern ich muss auch darauf aufpassen, macht der andere alles richtig? Denn nur dann darf ich Umgang mit ihm haben. Das Ganze hat dazu geführt, dass es um Gesetze und Gesetzlichkeit ging und nicht mehr um irgendwas, was mit Gott zu tun hat. Gott hat gesehen, dass es nicht funktioniert, dass die Menschen nicht verstehen, worum es ihm geht. Also macht er etwas Neues. Gott selbst wird Mensch, lebt unter den Menschen, macht Gott berührbar und erlebbar. Ein Stück Reich Gottes wird sichtbar in Jesus. Kranke werden geheilt, Tote werden aufgeweckt. Jesus macht deutlich, was bedeutet Liebe und Gnade. Was heißt Nachfolge? Dann lässt Jesus sich foltern und töten. Obwohl er der Einzige ist, der wirklich unschuldig ist, stirbt er als Opfer. Und dann ist die Auferstehung. Jeremia 31. So spricht der Herr: Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. In Markus 14,24 sagt Jesus: Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Ein neuer Bund, etwas ganz anderes. Eine neue Beziehung zwischen Menschen und Gott. Nicht mehr basierend auf Gesetzen und Opfer, sondern auf dem Opfer, auf Jesus selbst und auf der Liebe Gottes. Ein Angebot an alle Menschen und nicht nur an ein bestimmtes Volk. Mit Jesus verändert Gott alles. Eine historische Veränderung. Und deswegen finde ich auch ganz gut, dass wir das in der Zeitrechnung ausdrücken. Die Jahre vor Christi und die Jahre nach Christi. Mit Jesus hat etwas radikal Neues angefangen. Aber diese Veränderung gibt es eben nicht nur vor 2000 Jahren. Die Bibel spricht davon, dass jeder Mensch so eine grundlegende Veränderung erfahren kann. 2. Korinther 5,17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr dasselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Christen haben versucht, dieses Neue, das, was da passiert, in Worte zu kleiden. Herrschaftswechsel. Ich übergebe mein Leben. Bekehrung. Ein Jünger werden. Neues Leben bekommen. Wiedergeburt. Auch dieses Zeichen der Taufe. Ich steige ins Wasser. Mein altes Ich ertrinkt und ich steige als neuer Mensch aus dem Wasser heraus. Aber was ist das Neue? Ich finde es wahnsinnig schwierig, es jemand zu erklären, der es selbst nicht erlebt hat. Ein Wissen, ganz eng mit Gott verbunden zu sein, seine Liebe zu erleben. Die Gewissheit, dass man das Richtige getan hat. Zu erkennen, wie wenig ich Gottes Liebe verdient habe und wie groß sie gleichzeitig für mich ist. Ich gehöre zu Gottes Familie. Ich habe Ja, ich will zu Gott gesagt und er hat schon lange sein Ja zu mir gesagt. Alles, was ich an Schlechtem getan oder gedacht habe, ist vergessen und nicht mehr wichtig. Es ist Neues geworden. Am besten fragt man Christen, die das erlebt haben, was für sie dieses Neue, diese Veränderung in ihrem Leben war, wie der Moment war, als sie gesagt haben, ja, ich will mit Gott leben. Bei manchen war das ganz spektakulär und auch außen sichtbar, und bei manchen war es ein stiller Gipfel auf einem langen Weg, den sie schon mit Gott gegangen sind. Vielleicht denkst du, schön für die anderen, aber ich kann das nicht glauben. Mein Denken und meine Erfahrung stehen mir im Weg. Ich bin halt kein religiöser Mensch. Vielleicht denkst du auch, ich bin so unliebbar, dass für mich keine Chance besteht. Und da kommt wieder meine Hintergrundstimme. Es kann sich nichts verändern. Und es ist immer noch eine Lüge. Ich bin in meinem Leben Menschen begegnet, die an Gott geglaubt haben. Und irgendwas hat eine Sehnsucht in mir ausgelöst, dass ich gesagt habe, ja, ich will auch so etwas haben. Irgendwann habe ich gebetet und habe zu Gott gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es dich wirklich gibt oder wie das funktionieren soll, aber wenn es dich gibt, dann musst du mir begegnen. Es hat über ein Jahr gedauert, war manchmal auch nicht schön, aber dann ist Gott mir so oft und so nah begegnet gewesen, dass ich es begriffen hatte. Und dann war der Moment, als ich sagen konnte, ich will mich dir ganz anvertrauen, ich will mit dir leben. Und dann war wirklich etwas neu. Wenn du eine Sehnsucht hast, die du vielleicht gar nicht begreifst oder vielleicht auch gar nicht willst, aber die doch in dir arbeitet, dann bitte Gott, dass er dir begegnet. Ob du das in deinem Bett ganz leise tust oder im Wald wütend herausschreist oder vielleicht auch nur in deinen Gedanken formulierst, Gott hört das und Gott wird auch darauf antworten. Wenn du Gott schon begegnet bist und eigentlich schon weißt, dass er da ist und seine Frage hörst, willst du mit mir gehen, dann entscheide dich. Es ist deine Wahl, wie du dich entscheidest. Wenn du mich fragst, gibt es nur eine richtige Entscheidung. Jetzt bin ich seit 30 Jahren Christ. Und ich habe damals diesen Schritt als wirklich etwas Neues in meinem Leben erlebt, als grundlegende Veränderung. Und dann stehe ich hier und erzähle von meinen Schwachstellen, meinen Lieblingssünden, die ich immer noch nicht beherrsche, kämpfe immer noch mit meiner Trägheit, meinem Stolz, meinem Hunger nach Liebe, meinem Gewicht. Wo ist der neue Mensch, der da beschrieben ist? Ist Veränderung eben doch nicht möglich? Mir hilft das Bild einer Ehe. Man ist zusammen, man liebt sich und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man das ganz verbindliche Ja zueinander sagt. Und für die meisten, die ich kenne und für mich selber war es auch so, dass dieser Moment doch etwas verändert. Auch wenn man vorher schon eine sehr enge Beziehung hatte, es ist gefühlsmäßig doch noch was anderes. Kann ich nur empfehlen. Aber auch da ändert sich nicht alles. Auch da ist es nicht so, dass nur weil ich weiß, dass ich den anderen liebe und dass ihm etwas wichtig ist, dass ich es auch tue. Die berühmten Beispiele Zahnpasta, Müll raustragen und andere Dinge. Und es gibt auch da immer wieder Situationen, wo ich andere Frauen sehe, die auch attraktiv sind. Oder wo ich mir denke, das Leben oder zumindest diesen Abend alleine zu gestalten, wäre einfacher. Und dann kommt vielleicht diese Stimme im Hintergrund, die sagt, siehst du, du hättest warten sollen. Ähnlich ist es eben auch mit meiner Beziehung zu Gott. Ich habe diese Beziehung zu Gott. Und selbst in der schlimmsten Zeit meines Lebens, als ich alles und auch mich selbst aufgegeben habe, bin ich davon nicht losgekommen. Dieses Wissen, dass es Gott gibt, dass er mich liebt und dass er alles in der Hand hat, war wie so eine Kerzenflamme, die irgendwo in meinem Dunkeln noch da war. Warum also hat sich nicht alles verändert? Warum habe ich nicht die Kraft, meinen Versuchungen zu widerstehen? Warum bin ich nicht endlich der weise, liebevolle, demütige, uneigennützige Mensch, der ich sein will? Warum gibt Gott mir nicht die Veränderungen, die ich für gut und wichtig halte? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich mit dieser Frage nicht allein bin. In Römer 17, 14, 15 hat Paulus geschrieben, das Gesetz ist von Gottes Geist bestimmt. Das wissen wir genau. Ich aber bin nur ein Mensch und der Herrschaft der Sünde ausgeliefert. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Hat die Stimme also recht? Gibt es keine Veränderung? Zumindest nicht in meinem Wesen und nur zum Teil in meinem Verhalten? Seit einigen Jahren darf ich mit anderen zusammen die Erwachsenenfreizeit im Sommer planen und gestalten. Und meist ist im Vorfeld so eine Phase, wo diese Stimme ist, wird sich eh nichts verändern, ziemlich laut ist. Und dann kommen so die Gedanken, ja, es fahren eh viele mit, die schon oft mitgefahren sind und jetzt machen wir das seit vielen Jahren und so wirklich verändert hat sich bei denen auch nichts. Also ob die Mühe sich lohnt. Und auf der Freizeit macht Gott mir dann meistens recht schnell klar, dass es eine Lüge ist. Wenn eine Frau, die mich vor 2 Jahren nicht einmal anschauen konnte oder mir die Hand geben konnte, weil sie furchtbare Dinge mit Männern erlebt hat, mich in den Arm nehmen kann, dann hat sich etwas verändert. Wenn ein alter Mann, der Angst vor dem Tod hatte, sich freuen kann, dass er mit Jesus im Himmel tanzen wird und das vorzeigt, dann hat sich etwas verändert. Wenn jemand nach 40 Jahren darüber reden kann, dass er vom eigenen Vater nicht geliebt wurde und wir gemeinsam darüber weinen können und er dann erlebt, wie Gott als liebender Vater ist, dann hat sich etwas verändert. Oder wenn ich erlebe, wie jemand verbittert und misstrauisch war und ein paar Jahre später anderen sehr liebevoll begegnen kann. Oder wenn ich erlebe, wie jemand den Horror einer Lebenssituation noch ein Jahr überstanden hat. Gott schenkt mir so krasse und deutliche Beispiele, dass selbst ich das nicht übersehen kann. Und wieder merke, es war eine Lüge. Und dann, wenn meine Augen offen sind, sehe ich auch andere Veränderungen. Dass jemand in der Gemeinde es schafft, regelmäßig zum Gottesdienst zu kommen. Dass Beziehungen gesund geworden sind. Dass Menschen Mut bekommen haben, etwas auszuprobieren und ihre Gaben entdecken. Dass Menschen Entscheidungen in ihrem Leben treffen. Dass es jemand schafft, regelmäßig Hausaufgaben zu machen. Dass jemand den Mut hat, zu einem Seelsorger zu gehen. Und dann sehe ich auch Veränderungen in meinem Leben. Dass ich weniger von der Anerkennung anderer Menschen abhängig geworden bin. Dass einige meiner Lieblingssünden, die ich noch vor 10 Jahren hatte, heute gar kein Thema mehr sind. Und. Veränderung ist möglich. Hätte es viele dieser Veränderungen nicht auch ohne Gott gegeben? Ganz sicher. Aber ich bin überzeugt, dass Gott der beste Therapeut, der unnachgiebigste Personal Trainer und der liebevollste Vater ist, den man nur haben kann. Und dass ich haufenweise Geschwister habe, von denen ich lernen kann, die manchmal aber auch Herausforderungen oder Zumutung sind, aber die denselben Vater haben und auf einem Weg mit mir unterwegs sind, ist ein Geschenk. Und dass Gott ab und zu mal ein Wunder einstreut, ist auch nicht schlecht. Bin ich schon zufrieden mit mir? Nein, und so wie ich mich kenne, werde ich es wahrscheinlich nie sein. Wird Gott mich verändern, wann und wie er es will? Das ist meine Hoffnung. Auf der Erwachsenenfreizeit ist eines meiner Lieblingssachen dort, dass wir versuchen, Dinge nicht nur sichtbar, sondern auch erlebbar zu machen. Silvia, du bist jetzt ganz überrascht, aber du musst zu mir kommen. Und Cem und Jan, darf ich euch auch bitten, zu mir zu kommen? Wenn ich auf Hindernisse in meinem Leben sehe, dann versuche ich mich an einen Bibelvers zu erinnern. Psalm 18, 29 bis 31. Herr, du machst die Finsternis um mich hell. Du gibst mir strahlendes Licht. Mit dir kann ich die Feinde angreifen. Mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. Was für ein Gott. Sein Handeln ist vollkommen und was er sagt, ist durch und durch wahr. Vom Zusammenhang her, eine Belagerungssituation in einer Stadt, eine uneinnehmbare Mauer, hat keine Chance, da irgendwie hineinzukommen und dann die Gewissheit, mit Gott kann ich selbst über diese uneinnehmbare Mauer springen. Silvia, komm mal zu mir. Du warst auf Erwachsenenfreizeiten dabei.
Auf alle.
Und du kennst auch die Geschichte mit der Mauer. Ich weiß, dass es in deinem Leben auch Dinge gibt, die wie eine Mauer sind, über die du das Gefühl hast, keine Chance drüber zu kommen. Ich werde dich nicht fragen, was es ist. Wir haben hier eine Mauer. Die ist nicht so hoch, dass sie nicht unüberwindbar ist. Wenn du die Mauer anschaust, dann lese ich in deinen Gedanken, vielleicht projiziere ich sie auch nur hinein in dich, wenn ich mich genug anstrenge, dann schaffe ich es auch so, über diese Mauer zu kommen. Aber wenn es blöd ist, dann bleibe ich jetzt dran hängen, die Mauer fällt um und ich sehe ziemlich doof aus und alle lachen über mich. Und vielleicht brauche ich ein paar Anläufe und vielleicht tue ich mir auch weh an der Mauer. Aber wir wollen versuchen, dieses Erleben begreifbar zu machen, dass es eben nicht darum geht, alleine über eine Mauer zu springen, sondern Hilfe zu haben. Zwei große, starke Männer. Darf ich euch bitten, auf diese Stühle zu steigen? Und darf ich dich bitten, da zur Mauer zu gehen? Ja, und die Hände auszustrecken und mit Hilfe über diese Mauer zu springen. Nur Mut. Du darfst auch Anlauf nehmen, wie du willst. Ja, ja. Nur Mut. Ja, ja, die schaffen das. Ah! Gut, wir müssen nochmal springen. Nein, die Mauer. Die Mauer, du schaffst die Mauer. Wir machen sie schmäler, dann geht's besser. Wir machen sie schmäler. So, kommst du? Kommst du näher? So, dann könnt ihr sie besser unterstützen. Genau. So, du nimmst ein bisschen Anlauf und springst. Du schaffst es. Bin ganz überzeugt. Ja, ja. Jo! Ich danke dir sehr. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Das ist so eine Situation, wie sie in unserem Leben halt ist. Es gibt eine Mauer, es gibt Dinge, wo wir das Gefühl haben, es verändert sich nichts, ich werde das nicht schaffen. Und es geht darum, diese Erfahrung zu machen, dass Gott mir hilft und dass Dinge, die ich für nicht überwindbar gehalten habe, dann doch überwindbar sind. Manchmal braucht man mehrere Anläufe. Ganz wichtig ist, dass man die Arme ausstreckt und nach Hilfe sucht, sonst wird es nicht gehen. Aber dann kann man das auch erleben. Wir werden nach dem Gottesdienst euch die Gelegenheit geben, das auch auszuprobieren. Auf der Erwachsenenfreizeit haben wir 45 Leute über die Mauer geholfen. Und für viele war es einfach eine Erfahrung, wo sie gesagt haben, ich spüre etwas, wie viel leichter es ist und auf wie viel höher ich komme, als ich jemals dachte. Jesus selbst ist die Veränderung. Und er selbst ist der beste Erlebnistherapeut, den es gibt.